Wir wollen uns heute Morgen vor allem mit dem Thema beschäftigen, Jesus ist ja sehr einsam gestorben. Wer hat sie überhaupt auf die Seite von Jesus gestellt? Das kann man an einer Hand abzählen. Alle anderen haben entweder geschwiegen, sind geflohen. Diejenigen, die den Mund vorher riesig weit aufgerissen haben, waren plötzlich von der Bildfläche weg. Denkt man an Petrus, denkt man an andere. Wer hat sie überhaupt noch auf die Seite von Jesus gewagt? Und wo wären wir bei dem ganzen Geschehen gewesen? Pilatus versucht sich ja hier irgendwie aus der Schlinge zu ziehen. Ihm passt das Ganze nicht. Er lässt Jesus geißeln und so weiter. Und da er nicht Römer war, hat er das auf Lateinisch ausgesprochen und sprach dann auch zu der Volksmenge, Ecce homo, seht welch ein Mensch. Also quasi, das soll euer König sein. Er sprach immer wieder von Jesus als eurem König. Da war natürlich Ironie mit drin. Aber vielleicht doch auch ein Fünkchen Wahrheit, wo er sich überlegt hat, was mache ich da überhaupt? Und dann passiert etwas völlig Außergewöhnliches. Als Christus gerade eben den Text nochmal gelesen hat, ist mir spontan gekommen, man könnte einen Vers rausschneiden und es würde eigentlich im Ablauf sich nichts verändern. Das ist dieser eine Vers von dieser einen Person, die sich bei der Verurteilung Jesus für ihn eingesetzt hat. Sonst hat sich kein Mensch für ihn eingesetzt. Dieser eine Vers, und als Pilatus auf dem Richtstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, hab du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwegen. Also, ich nehme mal an, das kennen wir auch, so Albträume, hier und da soll es das ja mal geben. Also ich habe da so auch mal hier und da einen Albtraum und wenn ich das an meine Frau erzähle, dann sagt sie, weißt du, das läuft immer so ein bisschen nach dem gleichen Muster ab bei dir. Also irgendwas bist du da am Verarbeiten. Nun war das aber ein Albtraum, der muss entsetzlich gewesen sein. Denn normalerweise war eine Frau bei einer Gerichtsverhandlung nicht gegenwärtig. Weil eine Frau zur damaligen Zeit bei den Römern nicht als Zeugin ein Gewicht hatte. Da wurden nur Männer zugelassen. Also hier war im Gerichtsraum, dort wo der Richterstuhl war, sicherlich keine Frau gegenwärtig. Und ich nehme an, das wird hier nicht ganz genau geschildert, dass diese Frau einen Mann geschickt hat. Ich meine, da gab es ja viele Bedienstete bei Pontius Pilatus. Und sie schickt ihm und sagt, du, ich habe eine furchtbare Nacht erlebt. Und ich nehme an, dass er zwei Albträume hatte. Beim einen Albtraum, da sah sie sicherlich die Kreuzigung Jesu. Und sah auch, dass er der Gerechte ist. Sie sagt auch, hab du nichts zu schaffen mit dem Gerechten. Also Mann, was du jetzt machst, ist Justizmord. Sagt ihm das ganz klar. Du bist jetzt drauf und dran, einen zum Tode zu verurteilen. Und das ist mir im Traum erschienen, dass du jetzt unschuldiges Blut vergießt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie noch mehr gesehen hat, nämlich, was danach aus ihrem Mann geworden ist. Ja, man weiß das aus der Geschichte, hat ein furchtbares Ende genommen, ist später nach Südfrankreich verbannt worden, nach Vienne, und hat dort, so wie man annimmt, Selbstmord begangen. Aber wir hören noch ein paar Dinge noch von Pilatus. Das heißt, er ist diesen Justizmord sein ganzes Leben lang nicht mehr losgeworden. Und wir könnten sagen, hätte er doch bloß auf seine Frau gehört, Tja. Ich sage jetzt nichts mehr, ihr habt es begriffen. Pilatus hat hier etwas getan. Ja, er ist von diesem Justizmord nie mehr weggekommen. Wisst ihr, wenn man jemanden umbringt und du weißt ganz genau, ich vergieße jetzt nicht nur unschuldiges Blut, ich bringe einen um, der keine Sünde getan hat. Ich bringe Gottes Sohn um. Ich bringe einen König um. Das wirst du nicht mehr los. Er hat sich nachher so geärgert über die Juden. Er hat sich so geärgert, dass er da hineingetrieben worden ist, dass er blutigst Rache genommen hat am Volk Israel. Ganz schlimm. Er hat beispielsweise seine Soldaten, seine römischen Legionäre, als Pilger verkleiden lassen und in den Pilgerzug mitgeschickt. Und dann haben die unterwegs ihre Maske fallen lassen und alle Pilger, die auf dem Berg Gerizim hochgingen, hat er alle ermorden lassen. War ein furchtbares Massaker. Einfach aus Rache, aus Wut, er ist mit dem nicht mehr fertig geworden, was er hier gemacht hat mit Jesus. Wenn du Jesus verleugnest, das wirst du nicht einfach so los. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich die Hände und sprach, ich bin unschuldig an seinem Blut. Seht ihr zu. Wir kennen das ja als Mundart, als Redensart. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Das kommt von Pilatus her, Leute. Weil er das erste Mal in der Geschichte gemacht hat. Und jetzt könnte ich ein bisschen salopp sagen, da kannst du das modernste Waschmittel nehmen, die beste Seife. Du wirst das nicht los. Du kannst deine Hände x-mal waschen. Du kannst auch sagen, ich wasche meine Hände in Unschuld. Nützt dir nichts. Wenn Jesus dir nicht vergibt, dann kannst du deine Hände x-mal waschen. Es gibt ja schon gewisse Phänomene, wo man sich fragt, warum das gerade so ist. Es gibt Leute, die haben einen Waschzwang. Gibt das wirklich? Und da frage ich manchmal, was wollen die eigentlich wegwaschen die ganze Zeit? Geht da noch was tiefer? Da hilft, wie gesagt, kein Weißes des Weiß. Da hilft gar nichts mehr. Vergiss das. Wie ist das dem Pilatus hinten nachgelaufen? Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, wisst ihr, das ist eine Geschichte von früher und was geht das mich an? Ihr Christen glaubt das halt einfach. Moment. Pilatus hat gelebt. Man hat 1961 in Caesarea in Israel einen Stein gefunden mit einer ganz interessanten Inschrift. Und zwar mit dieser Inschrift, die zeige ich euch nachher, rechts außen, wir gehen gleich noch darauf ein. Pilatus, das war ein Emporkömmling. Das weiß man aus der Geschichte, der hat nämlich wirklich gelebt. Der hat ihn die nobelste Familie hineingeheiratet, die es damals gibt. Er hat eine uneheliche Tochter vom Kaiser Augustus geheiratet, obwohl sie unehelich war, aber damit war er natürlich in den höchsten Kreisen drin. Und er wird dann später Statthalter, diese Übersetzung stand Gouverneur, in anderen Übersetzungen steht Prokurator. Können wir uns gut merken, wer Prokura hat bei einer Bank, der ist unterschriftenberechtigt und der hat Vollmacht. Er war der persönliche Freund des Kaisers. Das war sowas wie ein Ehrentitel, Amicus Caesaris. Und an dem haben sie ihn gepackt. Haben sie ihm gesagt, wenn du jetzt kein Urteil sprichst, dann bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Sie haben ihm angedroht, seine Karriere kaputt zu machen. Und dann ist er gekuscht. Dann war er plötzlich nicht mehr der große Mann, der große Held. Sondern ist er eingeknickt und hat das getan, was die Volksmenge von ihm wollte. Merkt ihr, auch große Männer plötzlich werden sie schwach. Und dann tun sie nichts mehr. Tun das, was man von ihnen erwartet, anstatt dass sie hingestanden wären und gesagt hat: Kraft meines Amtes, meine Frau hat mich ja noch gewarnt, ich tue es nicht. Er ist der Freund des Kaisers. Er hat es durch die Heirat, und so gibt es ja auch manche Männer, die Karriere gemacht haben, hat es durch die Heirat alles nach oben geschafft. Bis zum Bevollmächtigten, persönlichen Bevollmächtigten, dem Amicus Caesaris in Judäa, in Israel. War der persönliche Vertreter, quasi der persönliche Diplomat, der persönliche Bevollmächtigte des Kaisers. Wie wenn der Kaiser persönlich dort gewesen wäre. Also er hat eine ganz hohe Stellung gehabt. Und in dieser hohen Stellung, dort versagt er. In dieser Inschrift, die man gefunden hat, da ist wirklich der Name Pilatus eingraviert. Also Leute, wenn jetzt heute Morgen jemand da sitzt und sagt, ist ja alles recht nett und gut, was er hier erzählt, aber es geht mich nichts an, hat überhaupt Pilatus gelebt, hat überhaupt Jesus gelebt. Pilatus hat gelebt. Man hat von ihm diese Inschrift gefunden. Und zwar, ich lese euch das jetzt nicht alles auf Lateinisch vor, Tiberium, ein Leuchtturm, den Seeleuten des Tiberium, Pontius Pilatus hat das gestiftet, den Leuchtturm in Caesarea gestiftet, das war der wichtigste Hafen damals von Israel. Also Pilatus, ihr habt euch noch ein Pfeil hingemacht, da seht ihr dieses Pilatus, dieses Wort, könnt ihr lesen. Eingraviert, Pilatus hat gelebt. Es gibt sogar Inschriften von ihm. Kann ich nicht leugnen. Jetzt ist die Frage, wie werde ich mit der Geschichte fertig? Weil Pilatus gelebt hat und natürlich auch Jesus. Alle anderen haben sich feige davongeschlichen. Nur eine Person, die Frau des Pontius Pilatus, die Claudia Procula, man weiß ihren Namen aus der Geschichte, deshalb nennen wir oft Mädchen gerne Claudia, das hängt mit ihr zusammen, die Claudia Procula, die Claudia, die wagt es zu ihrem Mann zu sagen, pass auf, mach das nicht. Wenn man sich das genau vorstellt, weil es ja auf Passa zuging, sind Juden ja nicht ins Gerichtsgebäude rein, damit sie sich nicht wohnreinigen, sondern die sind draußen stehen geblieben. Und Pilatus wusste das, er kannte die jüdischen Sitten und er als Römer wusste, die kommen ja heute nicht rein, aber die schreien. Also was mache ich? Dann wird der schwere Richterstuhl rausgetragen und er spricht draußen vor versammelter Mannschaft das Urteil. Das kann er nicht einfach so sagen, sondern da muss er sich feierlich auf den Stuhl setzen und dann verkündigt er das Urteil. Kommt nachher nochmal darauf zurück. Ist interessant, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen würden, in manchen Kirchen macht man das ja, das sogenannte Credo. Und in diesem Glaubensbekenntnis, dort ist interessanterweise, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus. Und jetzt kommt's, gelitten unter Pontius Pilatus. Da ist nicht gelitten unter den Juden, man hat ja immer versucht, daraus dann abzuleiten, dass man Juden umbringen kann. Das geht nicht. Absolut nicht. Denn, wie wir schon beim Mama gesagt haben, Jesus starb für mich, pro me. Ich bin dran schuldig, weil er meine Schuld ans Kreuz getragen hat. Aber Pilatus, das müsst ihr euch mal vorstellen, weil ich Gottes Sohn umgebracht habe, wird seit 500 nach Christus, 1500 Jahre lang, jedes Mal, wenn dieses Glaubensbekenntnis aufgesagt wird, wird der Name Pontius Pilatus erwähnt. Kein Kaiser, nix. Pontius Pilatus. Millionenfach ist dieser Name rund um den Globus schon genannt worden. Vielleicht schon milliardenfach. Wenn man 1500 Jahre zusammenzählt, wie oft ist dieser Name genannt worden? Müsst ihr euch das mal vorstellen, so gehst du in die Geschichte ein. Was hat sich da Pilatus gedacht? Pontius Pilatus. Gekreuzigt, Sturm begraben, dann hinabgestiegen, das Reich des Todes. Am dritten Tag ist Jesus Christus wieder auferstanden. Pilatus wird genannt, welch ein falscher Ruhm. Und ich denke mir, wenn er es hätte rückgängig machen können, ja, dann hätte er es gemacht. Wie viele werden von dieser Erde abtreten, wenn sie wüssten, was für ein Ruhm sie hinterlassen, was für einen falschen Ruhm, hätten sie gerne auch manches korrigiert. Nur wenn die Todesstunde ist, kann ich nichts mehr korrigieren. Da muss ich vorher korrigieren, Leute. Ich muss mich vorher entscheiden für Jesus. Ich muss mich vorher für die Vergebung entscheiden. Später geht es nicht mehr. Als Pilatus diese Worte hörte, führte Jesus sie raus, setzte sich auf den Richtstuhl, es war ein feierlicher Akt, konnte das nicht einfach so machen. Und dann provozierte er nochmal, soll ich euren König kreuzigen? Er spricht da die Wahrheit aus, obwohl er provoziert. Jesus ist ja der König über Himmel und Erde. Und er ist der wiederkommende König. Auf ihn warten wir. Also merkt ihr, er tut etwas im vollen Bewusstsein. Sorry Leute, ich bringe hier euren König um, den König der Ewigkeit. Und dann sagt er auf Lateinisch nur zwei Worte. Mehr hat er nicht gesagt. Aber diese zwei Worte, Leute, die entscheiden alles. Diese zwei Worte, und die nehmt ihr bitte heute Morgen mit, das ist Karfreitag. Diese zwei Worte entscheiden ab sofort die ganze Weltgeschichte. Pilatus hat in einem feierlichen Akt nur zwei Worte gesagt, das war das ganze Todesurteil. Er hat gesagt, ad cruce. War auf ganz feierlich ausgesprochen. Ad cruce. Damit war alles gesprochen. Mehr hat er nicht gesagt. Ans Kreuz. Und damit war die Weltgeschichte entschieden. Und alles andere hat nachher seinen Lauf genommen. Jetzt musst du dir mal vorstellen, du sagst zwei falsche Worte. Und diese zwei falschen Worte verändern die gesamte Weltgeschichte. Ad cruce. Ans Kreuz. Konnte nur er sagen. Er hatte die Vollmacht. Nimm das bitte heute Morgen mit. Das war das Todesurteil über Jesus. Mehr war das nicht. Aber diese zwei Worte haben genügt. Denn nur er konnte das Todesurteil aussprechen. Nur die Römer haben gekreuzigt. Die Juden durften das nicht. Jesus ist gekreuzigt worden mit einem Gerichtsurteil, das nur aus zwei Worten bestand. Mehr braucht es im Lateinischen nicht. Und als er das gesagt hatte, noch x-mal Hände waschen, warum sonst? Dann nimmt das seinen Lauf. Ad cruce. Ich möchte noch eine zweite Person heute Morgen in den Mittelpunkt rücken. Die zweite Person, die sich für Jesus eingesetzt hat, mehr haben sie nicht eingesetzt bei der Kreuzigung. Es gibt nur eine einzige Person. Wir haben sicherlich alle von ihr gehört. Steht ja im Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium, dort, wo alle ums Kreuz herumstehen. Zwei Verbrecher. Wisst ihr, wenn man sich dort so hineinliest, hineindenkt. Am Kreuz, das war nicht so was Sanftes. Wisst ihr, das war an sich schrecklich eine Kreuzigung. Das hat nicht jeder ausgehalten. Weil meistens wurde bei einer Kreuzigung furchtbar gotteslästerlich geflucht. Die haben ja geschrien vor Schmerzen. Und es war was Schreckliches. Das hat ja auch keiner ausgehalten. An anderer Stelle wird ja berichtet, dass es dann auch noch eine Sonnenfinsternis gab. Ja, also da waren ja die ganzen Elemente, waren in Aufruhr, weil Gottes Sohn stirbt. Teil der Jünger, die waren ja gar nicht mehr da. Petrus ist ja geflohen. Johannes war noch bei der Mutter Jesu. Die einen haben geschwiegen, die waren im Leid gebeugt. Die Theologen haben gespottet. Die Soldaten haben gespottet. Der eine am Kreuz, der eine Verbrecher hat gespottet. Und der Einzige, der sich für Jesus einsetzt, ist der andere Verbrecher. Der Mitgekreuzigte. Man muss sich das mal vorstellen, wisst ihr, so eine Kreuzigung, das war ja ein qualvoller Tod. Wir müssen uns das mal wieder bewusst werden. Dein Körper kämpft gegen den Tod. Und du weißt, ich werde irgendwann jetzt sterben. Und das reißt dir alles auseinander, wenn du so da hängst. Da kriegst du fast keine Luft mehr. Das ist ein Erstickungstod teilweise. Das ist das Schrecklichste, was es gibt. Und das hat Jesus alles durchgestanden. Und dieser eine unter Aufbietung seiner letzten Kräfte, der weist den Übeltäter zurecht. Der sagt dann zu ihm, wir hängen mit Recht hier, uns geschieht Recht. Wir empfangen Strafe für das, was wir getan haben. Vermutlich zwei Mörder. Aber der hat nichts Unrechtes getan. Der andere am Kreuz, der wies ihn sogar zurecht. Fürchtest du nicht einmal jetzt Gott kurz vor dem Tod? Wie kannst du über den lästern, der in unserer Mitte hängt? Der ist ja unschuldig. Er geht sogar noch weiter, ist ein König, sagt er später. Mit letzter Kraft, die er noch reden kann, weist er seinen Kumpanen, mit dem er vermutlich zusammen das Verbrechen begangen hat, weist er zurecht und sagt, jetzt sei endlich still, hör auf mit Lästern. Wir hängen mit Recht hier. Er hätte volle Sündenerkenntnis gehabt, der Verbrecher. Das ist ganz wichtig, wenn wir von der sogenannten Schächergnade, man nennt ihn auch Schächer, der Schächer am Kreuz, der noch umgekehrt ist. Schächergnade setzt immer voraus, dass ich mir meiner Schuld bewusst bin. Sonst geht das nicht. Ich kann im letzten Moment vor der Todesstunde noch umkehren. Nur eine Bedingung ist, ich muss erkennen, dass ich ein Sünder bin. So geht das nicht. Und das hat er erkannt und sagt, jetzt sei du mal still da drüben. Recht rüber sehen konnte er nicht. Ja? Das war ja ganz mühsam. Unter Aufbietung seiner letzten Kräfte, total aufgezehrt im Todeskampf am Kreuz, sagt er zum anderen, wir hängen zu Recht hier. Jesus ist effektiv unschuldig. Aber wir hängen mit Recht da. Wer hat es gewagt, am Kreuz hier sich zu Jesus zu stellen, Leute? Wer hat es gewagt, da ein Wort für Jesus einzulegen? Du sagen, als Mitgekreuzigter, du, dass wir hier hängen, das hat seinen Grund. Aber dass der hier hängt, das ist Mord, der ist unschuldig. Das sagt noch viel mehr. Wir haben erlaubt, das mal ja, so ganz tief reinzugehen. Was könnte das bedeuten? Das sind jetzt ein paar provokante Sätze. Aber ich habe mir gedacht, ich muss das provozierend machen, Leute, weil wir die Geschichte alle kennen. Und da muss was heute unter die Haut gehen. Dass wir wieder mit ganz neuem Bewusstsein nach Hause gehen und sagen, ja, das ist Karfreitag. Wenn die Theologen lügen, dann sagen die Räuber und Diebe die Wahrheit. Das sage ich nicht einfach so locker, das hat Gültigkeit bis heute. Wenn die Theologen damals Jesus verleugnet haben, dann sagen die Räuber und Diebe, der neben ihm hängt, sagt die Wahrheit. Damit sagt der Schächer, der da umkehrt, der Einsicht hat, hier geschieht ein Justizmord. Wir hängen mit Recht hier und daneben uns, das ist der wahre König über die Ewigkeit. Und für mich war es nochmal klar, die Theologen und alle, die ums Kreuz herumstanden, auch die Soldaten, die müssen aus dem Munde eines Verbrechers die Wahrheit hören. Merkt ihr was? Gott hat seine unmöglichsten Zeugen. Und der unmöglichste Zeuge ist ein Verbrecher. Und den nimmt Jesus, beziehungsweise sein Vater im Himmel und sagt, Leute, auch wenn er es nicht wollt, wenn er alle am Kreuz spottet, aber ihr müsst die Wahrheit hören aus dem Munde eines Verbrechers, der jetzt umkehrt. Müsst ihr euch mal den Wahnsinn vorstellen, was dort passiert bei der Kreuzigung. Das ist so unglaublich. Das ist eine Geschichte, die kann kein Mensch erfinden. Die muss wahr sein, weil sie so unmöglich ist. Der Schächer am Kreuz. Es geht weiter. Er sagt, Herr, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Im Griechischen steht dort Basileia. Der Basileus ist der König, Basileia ist das Königreich. Also sagt zu Jesus, wenn du in dein Königreich kommst, also das setzt ja zwei Dinge voraus. Müssen wir mal vorstellen, der war angesichts des Todesstunde, war der ganz klar. Der hat so klar gesehen wie selten jemand. Er sagt nämlich, dass Jesus ein König ist. Und er sagt, dass er ein Königreich hat in der unsichtbaren Welt. Das muss ich zuerst mal in der Todesstunde noch erkennen am Kreuz. Und er sagt, Herr, denk an mich. Er redet dann nicht mehr mit seinem Kollegen, dem hat er gesagt, jetzt sei still. Denk an mich, sagt er zu Jesus, wenn du in dein Königreich kommst. Vergiss mich nicht, wenn wir beide gehängt haben, dass wir beide hier gehängt haben. Du als Unschuldiger und ich zu Recht. Denk daran, wenn du in dein Reich kommst, dann vergiss mich nicht. Stell dir mal das vor, er bietet um Erbarmen den gekreuzigten Sohn Gottes. Er bekennt seine Sünden am Kreuz in aller Öffentlichkeit. Und dann sagt er noch, und ich glaube sogar, dass es ein Weiterleben nach dem Tode gibt, aber nicht nur ein Weiterleben, sondern dass du dort regierst. Und denk daran, dass wir beide hier zusammengehängt haben. Und wenn du dort bist, dann vergiss mich bitte nicht. Also müsst ihr euch mal vorstellen, was das für eine ganz tiefe Erkenntnis ist, was für ein Erbarmen. Wenn du in dein unsichtbares Reich gehst, denk an mich. Also Leute, das ist Sterben mit der größten Hoffnung. Wenn wir das haben, in der Todesstunde, da haben wir alles. Denk an mich, vergiss mich nicht, wenn du in deine Herrlichkeit eingehst. Dann sagt Jesus zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Lasst mich das mal übersetzen in unsere Sprache. Das heißt so viel für mich wie, heute noch gehen wir beide zusammen, heute noch, mit mir zusammen, heute noch gehen wir beide zusammen, Hand in Hand, in mein himmlisches Reich. Dem ist kein Leid, keine Tränen, auch kein Verbrechen mehr geben wird. Das ist Paradies. Das ist vollkommene Harmonie. Und du wirst dort sein, als erlöster Sünder. Den ersten Geretteten nimmt Jesus bereits am Kreuz mit. Den unmöglichsten Sünder. Keine Theologen, keine Soldaten. Später kommt am ersten Abend tot Jesus noch der Hauptmann dazu, der das auch bekennt, nach der Kreuzigung. Zu sonst niemandem sagt er das. Da standen ein paar drumherum. Er sagt das nur zu dem einen, heute noch. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Stell dir mal vor, wenn du stirbst und jemand sagt dir zu, heute noch, Manfred, wirst du ins Paradies kommen. Da stirbst du anders. Da stirbst du mit einer unglaublichen Hoffnung. Und wenn dir das persönlich von Jesus gesagt wird, alle Schmerzen dahin. Auch wenn du leidest. Aber du hast eine unglaubliche Hoffnung. Und Jesus sagt zu ihm, du, ich bringe dich ins Paradies. Ich garantiere dir das. Ich bringe dich dorthin. Jesus liebt diesen Sünder in die Herrlichkeit beim Vater hinein, Leute. Merkt ihr, der erste Bekehrte war am Kreuz. Jesus geht schon mit dem Ersten, der sich für ihn entscheidet, ins Himmelreich. Bringt schon die erste Ernte ein. Das ist unglaublich, was am Karfreitag alles passiert. Also, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, dass Jesus sagt, hier schon, und du hast es begriffen. Alle anderen, die so gelehrt waren, die so viel Macht hatten, Pilatus und so weiter, die haben es nicht begriffen. Die haben keine Konsequenzen gezogen. Und einer, dem man es nie zugetraut hätte, der zieht als erstes die Konsequenzen und sagt, ja, ich will dabei sein. Wenn du gehst, dann nimm ich bitte an deine Hand. Jesus liebt den Sünder hinein in die Ewigkeit. Das ist Karfreitag, Leute. Welch ein Wunder am Kreuz. Und ich möchte schließen mit einem letzten Bild. Eines darf ich gewiss wissen. Seit Karfreitag, seitdem Jesus gesagt hat, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Seitdem gilt, ich werde die Eingangstür zum Paradies finden. Nicht, weil ich das weiß, sondern Jesus Christus hat sie ein für alle Mal geöffnet am Kreuz auf Golgatha. Und das ist das Wunder. Wenn er sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, dann ist die Tür zum Paradies für immer aufgeschlossen und kein Mensch bringt sie mehr zu. Auch Pilatus nicht. Kein Mensch mehr. Da hat keiner die Verfügungsgewalt darüber, weil Jesus die Türe in die Ewigkeit weit aufgemacht hat. Die Frage ist, ob er wie dieser eine Schächer am Kreuz, dieser eine Verbrecher sagen können, Herr, nimm mich mit, denk an mich. Hier habe ich dich bekannt. Hier habe ich mein Leben dir übergeben. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Ich habe sogar hier auf der Richtstätte bekannt. Und dann sagt Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ich weiß nicht genau, wie die Eingangstür ins Paradies ausschaut. Muss ich auch nicht wissen. Aber ich weiß, dass Jesus sie aufgemacht hat und mich hineinbringt. Kraft seines Kreuzestodes, Kraft seiner Erlösung. Und das ist das Wunderbare. Ich habe bewusst dieses Bild ausgewählt, weil es für mich symbolisch ist. Die Tür geht auf und das Licht der Ewigkeit leuchtet schon hindurch durch den Türspalt. Das Licht ist nicht mehr aufzuhalten von der Ewigkeit. Es ist so ein gleißendes Licht, wenn man die Tür aufmachen würde, dann wären wir geblendet. Weil es ist ein anderes Licht, es ist kein irdisches Licht, es ist das Licht der Ewigkeit. Und freuen wir uns darauf, wenn Jesus dich und mich ruft für die Ewigkeit. Dann sind die zwei Worte, ad crucem, sind dann in letzter Konsequenz die Öffnung geworden fürs Paradies, für die Ewigkeit. Wir dürfen heute Morgen die Hoffnung mitnehmen, dass wir die ganze Ewigkeit bei ihm verbringen. Wenn er das zum Schächer sagt, dann sagt er es auch zu mir, zu dir, pro me, für mich, Leute. Und das ist das Schönste. Und deshalb bin ich so froh, dass ihr heute am Karfreitag hier seid, dass uns das wieder neu bewusst wird und dass wir das wieder neu mitnehmen. Er hat die Türe aufgemacht ins ewige Paradies. Es gibt ein Lied, ich habe es jetzt hier nicht drauf, das wird in einigen Liederbüchern als Weihnachtslied gesungen und bei anderen als Osterlied. Heute schleust er wieder auf die Tür zum ewigen Paradies. Paradies, dann so in der alten Sprache. Und es ist einmal ein Weihnachtslied, da wird es gesungen. Aber man kann es genauso gut als Osterlied singen. Denn das gilt für beides. Darum, nehmt das mit und denkt, diese Hoffnung möchte ich mein ganzes Leben lang nicht mehr verlieren. Auch Jesus schließt für dich heute die Ewigkeit auf. Danke dir. Wir wollen still werden zum Gebet, wir bleiben dazu sitzen. Herr Jesus Christus, wir staunen von ganzem Herzen, wie du am Kreuz auf Golgatha schon den ersten Sünder in die Ewigkeit hineingeliebt hast. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du auch für uns das Paradies aufgeschlossen hast. Nicht das Paradies auf Erden, sondern dein Paradies im Himmel. Wir möchten dich jetzt auch bitten, Herr, dass du das wieder zu uns sagst, als neue Gewissheit. Für dich habe ich es getan. Lass uns jetzt auch nachher auseinandergehen in dem Bewusstsein, du hast alles für uns getan, Herr. Für uns gelitten, für uns auferstanden und uns rufst du. Danke, Herr, für deine unglaublich große Tat, die wir eigentlich gar nicht begreifen können. So gewaltig hast du gehandelt. Und dafür wollen wir dir loben und danken, Herr, bis in alle Ewigkeit. Amen.